Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich meine allererste Predigt bei euch halten darf. Als der Chris bei mir vorbeikam und meinte, ob ich mir vorstellen könnte, meine Predigt zu halten, habe ich gedacht, ja, könnte eine gute Entscheidung sein. Und dann war es ganz lustig, dass ich gesagt habe, naja, also wenn es gut läuft, hat der Chris dann gesagt, dann kommst du auf jeden Fall nochmal. Und wenn es eben nicht so gut läuft, dann kommst du noch öfters, weil dann müssen wir es ja üben. Und wir nehmen es jetzt in der Gemeinde auch immer auf, also alle bei YouTube willkommen, auch alle, die sich dann später noch anschauen, Andrea Kiesel, I'm counting on you. Dann guckt er sich das an und dann wird er mir Tipps geben, wie ich mich sozusagen verbessern kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht doch nochmal auftauche, ist gar nicht so gering. Dann fand ich es natürlich auch super, dass ich heute schon von vielen guten Entscheidungen gehört habe. Royal TS, Big Mac oder auch Henning, dass die Doris sich für dich entschieden hat, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung für dich. Die Doris haben wir dazu ja jetzt noch nicht befragt. Und sozusagen zum Anfang der Predigt wollte ich jetzt einfach gern nochmal mit euch beten, damit es dann doch auch erfolgreich wird, wie man so schön sagt. Und uns da jetzt einfach nochmal unter den Segen Gottes stellen. Danke, Herr Jesus, dass wir jetzt hier sein dürfen. Danke, dass einfach die Sonne scheint. Danke, Herr, dass du mit vielen von uns tolle Möglichkeiten hast, dass du uns Entscheidungen gibst, damit wir ein gutes Leben führen können, dass wir einfach, ja, erfolgreich sind in deinen Augen, Herr Jesus. Und hilf uns jetzt heute auch mit deinem Heiligen Geist zu verstehen, was denn in deinem Sinn vielleicht die ein oder andere gute Entscheidung ist. Zum Einstieg wollte ich euch gerne einen Witz erzählen, weil es ist ja immer gut, wenn das Publikum am Anfang lacht, ne? Dann stehen die schon mal sozusagen auf deiner Seite. Und zwar, es war ein reicher Mann. Reiche Männer haben es in der Bibel immer irgendwie nie leicht. Auch in diesem Fall, reicher Mann liegt im Sterben. Er hatte aber einen Vorteil, er war Christ. Mit dem Sterben hatte er es jetzt aber nicht so. Weil auf der Erde ging es ihm eigentlich aufgrund seines Reichtums besonders gut. Was ihm jetzt so am Himmel nicht so gut gefallen hat, war dieser Gedanke, dass da alle gleich sind. Und das mit dem alle sind gleich, damit hatte er es jetzt auch nicht so. Aufgrund dessen konnte er das Leben nicht loslassen. Und so kam Jesus vorbei und sagte zu ihm, also jetzt wird schon mal Zeit, wie können wir es denn dir erleichtern? Ich lass dich eine Sache mitnehmen in den Himmel. Eine. Ist es dann in Ordnung mit dem Sterben? Ja, so können wir es machen. Am nächsten Tag ruft der Mann seine Sekretärin uns an und sagt, verkauf alles, was ich habe. Alles. Und verwandle es in Goldbarren. Die Sekretärin kommt am Abend, bringt ihm eine Tasche mit Goldbarren, er fasst die Tasche an und er kann am Abend ruhig und selig sterben. Kommt zum Himmel und der Petrus sagt, hi, schön, dass du jetzt da bist, was hast du uns denn mitgebracht? Und voller Stolz öffnet er seine Tasche. Und der Petrus schaut rein und sagt, wieso hast du lauter Pflastersteine fürs neue Jerusalem mitgebracht? Und so sieht man, wie sich die Perspektive Gottes doch an vielen Stellen vielleicht doch auch von unserer Perspektive und den Dingen, die wir für wertvoll erachten, unterscheidet. Über was möchten wir denn heute sprechen? Also ich möchte heute mit euch darüber sprechen, mal zu verstehen, was aus meiner Perspektive und auch aus biblischer Perspektive denn eine gute Entscheidung eigentlich ist. Und dann würde ich gern mit euch darüber sprechen, wie erkennen wir denn eigentlich Gottes Willen für unser Leben? Das ist ja immer so ganz oft diese Frage, die die Menschen so umtreibt. Was will Gott, dass ich mache? Nicht nur mit meinem Leben, sondern mit einem neuen Auto und so, sollen wir hin in Urlaub fahren und soll ich den Job wechseln und kriegen wir noch ein drittes Kind? Was wünscht sich denn Gott für mein Leben? Und wie kommen wir denn dazu, vielleicht zu verstehen, was Gott sich für unser Leben so wünscht? Und dann aber oft auch die Frage, die dann kommt, ja, aber Gott spricht nicht. Was tun wir denn, wenn Gott nicht spricht? Das ist ja unter uns Christen oft ja auch immer so ein bisschen dieser Witz, dass wir uns wünschen, der Postbote klingelt und da wäre ein Brief, wo Gott eben reinschreibt, was er sich denn jetzt so wünscht, dass wir tun sollen. Aber bei mir hat der Postbote noch nicht geklingelt. Und ich weiß nicht, wie es so bei euch ist, aber ich habe leider persönlich ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Gott eher möchte, dass ich mich da selber so ein bisschen anstrenge, um denn rauszufinden, was er sich denn so vorstellt. Und generell gibt es dazu zwei Bibelverse, die mich persönlich sehr berühren. Und das ist einmal, steht es im Mose, Altes Testament ist immer so ein bisschen dramatischer wie Neues Testament. Und was mich hier an diesem Bibelvers sehr berührt, ist, dass ich heute euch vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Und dann tatsächlich diese Aufforderung, wählt das Leben. Neutestamentisch würde man wahrscheinlich sagen, das ist die Heilsfrage. Es gibt eigentlich in keinem Leben eines Menschen eine wichtigere Frage wie mit Jesus oder ohne. Und im Alten Testament hat sich das ja durch den Bund oft ausgedrückt und eben, wie gesagt, finde ich, durch diesen doch sehr ergreifenden Vers, wo Gott uns ganz klar auffordert, ich gebe dir eine Wahl und ich möchte, dass du das Leben wählst, damit du und deine Nachfahren Leben oder eine Zukunft haben. Und ein zweiter Vers, den finden wir im Römer. Und das finde ich auch, also das berührt mich so ganz oft in meinem Leben, als ich meine Predigt über diesen Vers gehört habe. Am Ende unseres Lebens werden wir Rechenschaft ablegen müssen. Und zwar jeder von uns. Und was mich an der Predigt oder auch an dem Vers so berührt hat, war, es wird nicht funktionieren zu sagen, mein Nachbar hat es auch nicht gemacht. Oder der Pfarrer. Oder mein Mann. Oder wie Adam zu Eva, die war's. Jeder von uns wird alleine vor seinem Schöpfer stehen. Und er wird dich fragen, warum, weshalb, wieso. Und um es noch ein bisschen dramatischer zu machen, auch ein Vers, der mich dann sehr berührt. Und ich sage euch, am Tage des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort. So für Leute wie mich, ich hoffe dann nur, dass ihr in der Schlange beim Gericht nicht hinter mir seid, weil sonst dauert es ein bisschen länger. Ich bin ja schon schwer davon überzeugt, dass die meisten meiner Worte nicht unnütz sind. Aber das ein oder andere wird wohl doch dabei gewesen sein. Also hoffe ich, ihr seid vor mir dran. So. Und jetzt die Frage, was ist denn eigentlich eine gute Entscheidung? Also gut ist ja auch so ein relativer Begriff. Ist auch ganz schwer, das zu definieren. Und natürlich ist da jetzt auch ein ganz großes Stück von dem, was ich denke, was die Bibel dazu sagt. Und wenn man so drüber nachdenkt, was einem die Welt oft sagt, was ist denn eine gute Entscheidung, komme ich meistens bei dem Thema an, was gut tut. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ganz viel heutzutage bei uns ist ja so dieses Thema, was sich gut anfühlt, ist gut, was du gut findest, ist gut. Also sozusagen so eine relative ich-bezogene Definition, wo ich jetzt sagen würde, im ersten Moment hat Gott da auch nichts dagegen. Also Gott geht's ja auch um uns, Gott will unser Bestes, Gott will Sachen, die uns gut tun. Interessanterweise ist Gottes Anspruch aber auf die Frage, was ist eine gute Entscheidung, doch nochmal wirklich so 180 Grad was ganz anderes. Und zwar nicht weniger als das, was er von Jesus verlangt hat. Und was hat er denn von Jesus verlangt? Oder was war denn die Einstellung von Jesus? Vater, willst du, so nimm doch diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ist eigentlich ein ganz spannender Satz von Jesus, weil er ganz klar am Anfang formuliert hat, was er sich wünscht. Also Jesus wünschte sich schon, dass der Kelch an ihm vorübergeht und dass es eine andere Möglichkeit gibt. Aber dann kam die Herzenshaltung Jesus, die von einem Sohn, die da sagt, aber wenn es eben nicht anders geht, dann will ich folgen. Und da kommt jetzt so ein sehr unpopuläres Wort, das wir heute haben, und zwar das Thema Gehorsam. Jesus war am Ende dann einfach gehorsam. Und es ist sehr interessant, wenn ihr nämlich die Bibel studiert, wird euch auffallen, dass das Thema Gottes Wille und das Thema Gehorsam im Zusammenhang mit Entscheidungen und dem, was wir tun sollen, sehr oft vorkommt. Denn wer Gottes Wille tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Wer mich liebt, wird sich nach meinen Worten richten. Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, sondern wir müssen auch danach handeln. Und das sind nur 3 Stellen der relativ vielen Stellen, die ich im Rahmen der Predigt gefunden habe, die dieses Thema eben aufgreifen. Dass Gott eben sagt, mein Wille, und wenn du mich liebst und wenn es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dann folgt daraus Taten. Dann folgt daraus Gehorsam. Und somit kann man, denke ich, das, was Gott als eine gute Entscheidung findet für unser Leben oder für auch einzelne Themen, relativ knapp zusammenfassen. Es ist die richtige Herzenshaltung, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und dann eben nicht nur das Lippenbekenntnis, sondern dieser Tatsache dann auch Taten folgen zu lassen. Aber jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass wir Gottes Willen Folge leisten sollen. Aber wie erkennen wir denn jetzt, was Gottes Wille eigentlich ist? Und prinzipiell gibt uns die Bibel bzw. Gott, ich komme da immer so relativ eigentlich auf 3 Punkte. Punkt 1 ist Heiliger Geist, die Bibel selbst natürlich und dann auch etwas, das wir ganz oft nutzen, menschlicher Rat. Aber die Reihenfolge da oben zeigt euch schon mal, dass ich den menschlichen Rat jetzt mal an den Schluss gestellt habe, weil wir oft eigentlich dazu aufgefordert sind, erst mal selber uns Gedanken zu machen. Wie verhält sich's denn jetzt so mit dem Heiligen Geist? Also wir alle kennen den Heiligen Geist. Aber prinzipiell ist meine persönliche Erfahrung, dass der Heilige Geist in den meisten Gemeinden oder auch im Leben einiger Christen jetzt nicht so die aktive Rolle spielt. Also das Erste, was man der Jungscher immer hört, die 100% Antwort ist Jesus. Dann kommt manchmal noch Gott der Vater und dann wissen wir, da ist ein Geist. Aber wie das sich jetzt so mit uns verhält, was das mit uns zu tun hat, können wir oft noch in der Theorie, in der Praxis, muss ich sagen, ist es da dann manchmal schon ein bisschen mau. Und da fand ich es dann doch sehr spannend, dass Jesus selbst sagte, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich weggehe, dann kann ich euch den Heiligen Geist senden. Und als ich diese Bibelstelle vor vielen Jahren dann doch auch gelesen habe, dachte ich, ist ja spannend. Also ich fand die Idee, dass Jesus jetzt vielleicht noch in Israel ist und immer wenn es einem super schlecht geht, geht man einfach auf so eine Jesus-Freizeit, tankt auf, kommt nach Hause, ziemlich gigantisch. Aber Jesus selbst sagt in der Bibel, dass es besser ist, dass er geht. Weil wenn er nicht geht, dann gibt's keinen Tröster, dann gibt's keinen Heiligen Geist. Dann muss doch da ein bisschen mehr dahinter sein, wie eigentlich immer nur die Geschichte an Pfingsten. Und den anderen Spruch, den ich euch rausgesucht habe, ist, dass der Heilige Geist hat ja viele Namen, hat viele Aufgaben, tut viele Dinge. Aber eins, was jetzt auch eben wesentlich ist für das Thema Entscheidungen treffen, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und so diese Begegnung mit diesem Vers und tatsächlich auch das Leben außerhalb von Deutschland, in Singapur in der Gemeinde zu sein, wo der Heilige Geist einfach auch eine größere Rolle spielt, hat mein Verhältnis zum Heiligen Geist und diesem Gedanken dessen, dass er wirklich aktiv zu mir spricht, dass er mich aktiv erinnert und aktiv meine Entscheidungen beeinflusst, schon stark geprägt. Und deshalb wollte ich euch auch gerne ein kurzes Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen. Vor 5, 6 Jahren war ich eben, wie gesagt, im Ausland. Ich war schon 2,5 Jahre in Singapur und hatte darüber nachgedacht, nach Deutschland zurückzukommen. War dann in Deutschland, hatte so ein paar Gespräche für neue Jobs, unter anderem eine Aufgabe, wo ich gedacht habe, oh nee, also ist nicht so meins. Finde ich eigentlich sogar ziemlich gruselig. Und ich weiß noch, es war Mittwoch, Donnerstag sollte ich zurückfliegen nach Singapur, also Mittwoch war jetzt der Tag, ins Büro zu gehen und der damaligen Führungskraft zu sagen, dass ich die Aufgabe nicht annehmen würde, sondern dass ich jetzt lieber noch mal ein Jahr in Singapur mache und guck, was es denn dann so an neuen Aufgaben gibt. Steh auf, geh ins Bad, putz meine Zähne, blicke in den Spiegel und höre, wie der Heilige Geist sagt, und du gehst jetzt und nimmst den Job. Wie, ich gehe jetzt und nehme den Job? Ich finde ihn aber blöd. Ja, du nimmst aber den Job. Und ich weiß noch, ich kam da ins Büro und ich ging zu dem Chef und sag, also, ich nehme den Job. 1. November fange ich an. Hä? Sie nehmen den Job? Sie finden den doch blöd. Und hab das gemacht und ich fand den Job auch blöd. Das nimmt jetzt kein positives Ende. Also so für 1,5, 2 Jahre fand ich den Job richtig blöd. So arbeiten bis nachts um 10, ziemlich langweilig und sehr unspannend. Und dann komme ich heim, es war ein Donnerstag, mein Papa steht im Hof und ich sage zu meinem Papa, was steht denn das Auto jetzt schon wieder im Weg? Und er sagt, wir kommen gerade vom Arzt und ich habe Krebs. Vielleicht bist du nicht so frech zu mir. Und ich rufe auf der Arbeit an und ich sage, ich kann morgen nicht kommen, wir müssen ins Waldkrankenhaus. Mein Vater hat Prostatakrebs und es sieht nicht gut aus. Und mein Chef ruft an, 2 Stunden später und sagt, Frau Meier, Sie wissen schon, ne, wir arbeiten für Siemens Healthcare, wir kennen Leute. Rufen Sie doch bitte den Dr. Vogt an. Lange Geschichte kurz. Dr. Vogt kannte den Professor für Prostatakrebs im Waldkrankenhaus, der nur Privatpatienten behandelt. Und mein Papa ist AOK versichert. Und ich kam auch im Krankenhaus an und sagte zur Schwester, sagen Sie mal, der Professor, da lacht die, ne, und sagt, ja, aber auf der Station ist der nett. Und der Dr. Vogt, aber den wir von der Arbeit kannten, spricht mit dem Professor. Der Professor sagt, kommen Sie doch morgen 5.30 Uhr vor der Visite, dann gucken wir mal. Und der Professor hat meinen Vater operiert und meinen Vater behandelt und hat einen Krebsstufe 3 ohne Chemotherapie gemacht. Und als ich da so um 5.45 40, 10 Minuten später, aus dem Büro des Professors lief und durch den Gang ging des Waldkrankenhauses, da hörte ich, wie eine Stimme sagt, und jetzt weißt du, warum du diese Stelle nehmen solltest. Weil wenn du da nicht gewesen wärst, hättest du diesen Chef nicht gehabt. Und der hätte nicht den Dr. Vogt gekannt und der hätte nicht den Professor gekannt. Spannend. Hat mich aber 2 Jahre gekostet in einem Job, den ich jetzt erstmal nicht so spannend fand. Kommen wir zum nächsten Punkt. Heiliger Geist ist der, der zu uns spricht, der uns erinnert, der uns Bibelworte gibt, der beim Zähneputzen manchmal sagt, mach das oder mach das nicht. Die Bibel ist das Wort Gottes. Wunderschöner Text aus dem Timotheus. Die ganze Schrift ist, da kommt ja wieder der Geist, von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht, erzieht uns. Und jetzt am Schluss kommt's, durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor, rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Und da ist es wieder, der Wille. Lesen, folgen. Beispiel aus meinem Leben. Neue Arbeitsstelle. Lief eigentlich gut. Neuer Chef. Neue Chefin. Wer weiß. Und plötzlich lief es eben nicht mehr so gut. Wir kamen nicht so gut miteinander zurecht. Und es gab wirklich sehr, sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Also auch bis zu dem Punkt, wo mir Sachen vorgeworfen sind, worden, die ich gemacht hätte, nicht gemacht hätte, mit der Personalabteilung gedroht wurde, wo es wirklich heiß herging und ich dann eigentlich gedacht habe, muss ich mir nicht gefallen lassen, ich finde auch woanders eine Stelle. Und dann lese ich in der Bibel über den Paulus, wie der Paulus sagt zu den neu gewonnenen Christen, wenn ihr Sklaven seid und ihr könnt eure Freiheit erringen, dann tut es. Könnt ihr es aber nicht, dann dient euren Herrn, als wenn es Jesus wäre. Und daraufhin habe ich mal die gesamte Bibel so nach dem Thema Gehorsam durchforscht. Und das Interessante ist, dass die Bibel an keiner einzigen Stelle davon spricht, dass wir nur gehorsam sein sollen, wenn unser Chef nett, fair und gut ist. Da geht es um die Frauen, die sich ihren Männern unterwerfen sollen. Satz, den ich ganz besonders schlimm finde. Da geht es um Sklaven, die unrechten Herrn dienen sollen, als wenn es Jesus wäre. Ja, heute würde man sagen, Sklaven, sag mal, hä? Da geht es darum, dass man nicht über Älteste in der Gemeinde oder Pfarrer lästern soll, weil die eingestellt sind von Gott. Und auch wenn die nicht alles so machen, wie uns das Spaß macht oder wir das nicht alles gut finden, sind die trotzdem gewählte Älteste. Und werden die vor Gott mal Rechenschaft ablegen müssen. Aber im ersten Satz nicht vor uns. Und das fand ich schon sehr spannend, dass Gott da sagte, du ordnest dich jetzt mal unter, ob du den Chef jetzt gut findest oder nicht. Und ganz ehrlich, ich selbst innerlich habe eher gedacht, oh nee, wir wechseln doch den Job. Und dann, wisst ihr, was der Heilige Geist dann gesagt hat? Die Entscheidung, den Job zu wechseln, ist deine. Aber ich sag dir eins, das mit dem Gehorsam, das musst du noch lernen. Und das üben wir, solange bis du es kannst. Und entweder jetzt in der Stelle oder dann eben in der nächsten. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht machen wir es doch lieber jetzt, weil im Gegensatz zu den Israeliten wollte ich halt nicht 40 Jahre um den gleichen Berg ziehen müssen, bis es endlich ins gelobte Land geht. Und eine ganz wichtige Sache wollte ich noch sagen, also die Kombination aus Heiliger Geist und Bibel ist aus meiner persönlichen Meinung wirklich wesentlich, um Entscheidungen zu treffen. Und zwar große, wie auch kleine. Trotzdem erlebe ich das öfters, dass Leute aus der Bibel mal so einen Satz rausziehen und sagen, ja, steht ja in der Bibel, ne, so ein Halbsatz. Oder sagen, ja, der Heilige Geist hat mir das gesagt. Kann schon sein, ne? Wir hören ja manchmal mehr, manchmal auch gern das, was wir wollen. Aber die Realität ist, wenn ihr was vom Heiligen Geist hört, immer prüfen. Die Bibel und der Heilige Geist würden sich nie widersprechen, sondern sprechen nur immer im Einklang miteinander. Und nun sozusagen das, was ich eigentlich am liebsten mache. Also am allerliebsten lese ich halt nicht die Bibel oder höre auf den Heiligen Geist. Am allerliebsten rufe ich eigentlich die Tanja Pfeiffer an und sage, da läuft es irgendwie blöd, was macht man? Aber so ist es halt nicht, ne? Also menschlicher Rat, ja. Menschen leben als Vorbilder. Menschen sind oft weise und können uns gute Ratschläge geben. Aber es ersetzt nicht das eigene Denken, das eigene Bibellesen und das eigene Hören. Und dieser Satz, erst vor den Thron und dann ans Telefon, den fand ich schon sehr gut, als ich den auch aus einer anderen Predigt geklaut habe. So, und jetzt noch kurz zu dem Thema, was machen wir denn, wenn Gott nicht spricht? Ne? Also, das erleben wir ja doch öfters, also zumindest mir geht es so, dass der Heilige Geist sich eben nicht rührt. Dass du irgendwie die Bibel aufschlägst und denkst, nee, also die Stelle jetzt hier aus dem Geschlechterregister, die passt gar nicht zu meiner Situation. Und da ist es einfach erstmal weitermachen mit dem, was Gott dir vorher gesagt hat, dass du tun sollst. Immer noch die Bibel lesen. Für viele Dinge brauchen wir keinen Brief Gottes. Wir sind aufgefordert, unsere Feinde zu lieben. Und Feinde in unserem Sinn ist halt eben manchmal der unliebsame Nachbar, die schwierige Schwiegermutter, die Kindergartenfrau. Und für die sollen wir beten, zu denen sollen wir nett sein. Wenn wir besonders müde sind, ja, wir sind jetzt immer oft alle erschöpft und haben Burnout und etc. etc. Ja, der Sabbat, der wurde nicht für alle anderen erfunden, die Zeit haben, mal einen Tag frei zu machen. Der Sabbat wurde für uns erfunden, damit wir auftanken, Zeit mit Gott haben. Und auch der Satz, ich verstehe die Bibel nicht. Wisst ihr, irgendwas werdet ihr schon verstehen. Und mit dem fangen wir erstmal an. Und dann machen wir uns Gedanken, ob das sozusagen, was da in der Offenbarung steht, vielleicht auch noch relevant ist. Und wenn man manchmal auch nicht weiß, was man machen soll, einfach mal ausprobieren. Also ich war ja auch immer jemand, oh, in der Gemeinde, wo soll ich da mitarbeiten? Ich weiß nicht, was meine Gaben sind, etc., etc., etc. Ja, und dann habe ich jemanden getroffen, die hat gesagt, du, ich war mal ein halbes Jahr in der Kinderbetreuung, ich war mal am Bibeltisch, ich habe auch mal Predigtdienst gemacht und ich war mal beim Putzen. Und nachdem ich das alles gemacht habe, jetzt weiß ich relativ genau, wo meine Begabungen sind. Einfach mal machen. Und vielleicht auch nicht immer nur auf ein Ja von Gott warten, sondern auf ein Nein. Also wenn ihr Gott ehrlich fragt und Gott sagt nicht Nein, dann ist es vielleicht ein Ja. Weil was sagt die Bibel? Alle Dinge sollen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und mal wo falsch abzubiegen, mal was auszuprobieren, was dann vielleicht doch nicht so gut läuft, ist in Gottes Bereich kein Problem. Aber stehen bleiben und nichts tun, damit hat es Gott, glaube ich, nicht so ganz. Und das bringt mich zurück zum Anfang. Ja, in all unserem Leben gibt es eine fundamentale Entscheidung. Das Alte Testament sagt so wunderschön, Leben und Tod lege ich vor dich, wähle Leben. Jeder von uns hat hoffentlich die Entscheidung für Jesus getroffen, für ein Leben mit Jesus. Wie ich so schön sage, das ist es, die Eintrittskarte in den Himmel. Aber dann haben wir ja alle trotzdem noch ein Leben bekommen. Und dieses Thema mit der Rechenschaft, in der Bibel gibt es viele Gleichnisse, bringt ihr denn Frucht? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Den zweiten Bibelvers, den lege ich eher so unter dieses Thema Frucht. Ja? Dass Gott auf der einen Seite schon kommen wird und sagen wird, was hast du denn gemacht mit deinen Gaben? Und hast du denn was verändert? Und wie es so schön im Alten Testament heißt, ich würde mir schon wünschen, dass Gott dann am Ende meines Lebens sagt, gut gemacht. Ja? Und so wünsche ich uns einfach wirklich allen, dass wir erstmal die fundamentale Entscheidung richtig bekommen. Und für alle anderen, da ist Gott dann oft doch auch ein bisschen flexibler. Solange wir mit der richtigen Herzenshaltung und etwas Gehorsam dann doch seinem Willen folgen. Und jetzt gehe ich, ne?